Heute ist mein Thema, weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist? Hast du schon drüber nachgedacht, wer du bist? Wer du bist? Weißt du, wer du bist? Erkenne dich selbst. Weißt du, wer du bist? Du weißt zwar, wann du geboren bist, wenn du Geburtstag hast, zumindest deine Eltern sagen, du weißt es nicht einmal, ob du an diesem Oktobertag vor so und so vielen Jahren geboren bist. Deine Eltern sagen dies. Standesamt sagt es dir. Aber weißt du, wer du wirklich bist? Seit wann existierst du? Weißt du, wer du bist? Ich habe darüber nachgedacht, als ich so über dieses Thema nachdachte. Ich frage die Leute, weißt du, wer du bist? Aber dann habe ich mich selbst in Frage gestellt, weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist? Und ich könnte jetzt wie der Apostel Paulus, ich könnte jetzt menschlich, fleischlich denken und reden. Paulus sagt, ich bin ein Pharisäer von Pharisäern. Ich war beim Professor Gamaliel, habe dort Theologie studiert. Ich war ein Verfolger der Gemeinde Christi. Und ich habe so viel Unheil und so weiter. Ich bin ein Sünder, der schlimmste Sünder von allen Sündern. Das ist schon schlimm, wenn einer so denkt. Ein Pharisäer von sich selber sagt, ich bin der schlimmste Sünder, der schlimmste Ganove, der schlimmste Verbrecher. So und so weiter. Wenn ich so über mein Leben nachdenke, wer bist du eigentlich? Nun, ich kann meine Ahnenliste oder Linie bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen. Schon ziemlich weit. Bis ins 12. Jahrhundert. Ich bin in Südfrankreich, habe ich einen Gottesdienst gehalten und plötzlich kommt auf mich einer zu und sagt, du, ich heiße genauso wie du, nur ein T mehr. Mein Vater hat einfach ein Tier geschrieben, das habe ich hinterher erst gemerkt. So, Matutis. So, und der Außenminister von Spanien heißt genauso wie ich, Matutis. Die sind also da unten. Also ich habe extra einen Bruder in der Gemeinde gehabt, der sich mit Ahnenlisten und vor allem mit Wappen zu tun hatte und professionelles hergestellt hat. Und er war Glied in meiner Gemeinde. Sagt, Bruder Matutis, ich will dir Freude machen. Ich will mal dir sagen, wo du herkommst. Also meine Vorfahren kommen aus Griechenland im 12. Jahrhundert. Dann sind sie über Marseille da hochgefahren und dann über Frankreich dann nach zum Friedrich den Großen, wo jeder nach seiner Fasson selig werden konnte. Damals aus Hugenotte, mein Hintergrund ist also ein Hugenotte. Jetzt könnte ich anfangen zu meditieren und zu sagen, wer bist du? Ein Hugenotte und so weiter. Und dann vor allem noch ein anderes Problem, vielleicht bin ich ein Jude, kann es durchaus möglich sein, sogar aus dem Hause Davids, gar nicht mal so abwegig, denn die Makkabäer, also in meiner Linie, Bruder Samuel behauptet 100%, also ich wäre also ein waschechter Jude, denn ein Juden zieht zu den Juden und dann sofort kam unsere Verbindung da und was es auch immer ist, wer ist ein Jude? Und das heißt also, wenn er selber sagt, er ist ein Jude, wenn die Mutter sagt, dass er ein Jude ist oder wenn die anderen sagen, dass er ein Jude ist. So, wer ist ein Jude? Okay, und ich bin also erstaunt, mein Denken ist gar nicht deutsch. Ich denke total quer, bin also ein Querdenker. Wer bist du wirklich? So, und ich könnte jetzt weitergehen und Samuel behauptet, meine Linie würde sogar aus der Makkabäerzeit von dem Matthias, dem hohen Priester Matthias, da würde also meine Abstammung kommen. Also behauptet er felsenfest und glaubt felsenfest. Das interessiert mich nicht, ich kann mir dafür nichts kaufen. Ich habe nichts davon. So, aber wer bin ich? Und Paulus sagt, also ich kenne Christus nicht nach dem Fleisch. Mich interessiert der irdische Jesus von Nazareth, der Jude Jesus, nichts. Der interessiert mich nicht. Ich kenne Christus nach dem Geist. Obwohl ich felsenfest überzeugt bin, dass Paulus Christus nach dem Fleisch kannte. Denn er war Zeitgenosse von Jesus. Ist irgendwo Jesus während seiner Studienzeit, so als Student, ist er bestimmt Jesus irgendwo mal begegnet. Muss begegnet sein. Und er sagt nicht, dass er Christus nicht kennt. Er sagt, aber ich will nicht nach dem Fleisch kennen. Das bringt mir nichts. Mir bringt das Pharisäertum nichts. Mir bringt also der Professor Gamaliel nichts, der aus dem Hause Davids war sogar. Und Hillel sein Vater gewesen ist. Also mir bringt das alles nichts. Wer bin ich wirklich? Was bin ich wirklich? Heute Abend, mich interessiert auch das alles gar nicht. Obwohl meine Familie oder Verwandtschaft, durchaus Bürger des Staates Israel sind. Also von dem abgesehen und ohne große Prozedur, also dort eingebürgert und dort zu Hause sind. Also nur nebenbei. Ich könnte noch viele andere Sachen aufzählen und würde sagen, gut, das ist wunderbar, also wenn ich das alles hätte. Aber ich kann mir für das alles nichts kaufen. Das interessiert mich nicht. Meine Vergangenheit. Was mich interessiert, ist meine Zukunft. Wer bin ich in den Augen Gottes? Also von meiner Vergangenheit kann ich vieles sagen, so und so, gut oder schlecht. Und und auch meine Legitimation, dass ich predige. Weißt du, manche sagen, ja, Freikirchler. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe eine Erfahrung einmal gehabt. Ich war auf dem Katholikentag in Augsburg eingeladen und dort sollte ich predigen und all den Gottesdienst, habe einen Teil des Gottesdienstes schon gehalten oder war in mehrere Teile dieser Gottesdienst, ein großer Gottesdienst, und dann kommt doch so ein Pfarrer, der Ortspfarrer von der Kirchengemeinde, und er sagt, er darf nicht am Hochaltar stehen. Und da gab es eine ganz heiße Diskussion, also ich als Freikirchler darf nicht am Hochaltar stehen. Dann nimmt der Bischof Simpfle mich so an der Hand und sagt, und vor den Priestern, die dort anwesend waren, die geglaubt haben, ich als Freikirchler darf nicht in der katholischen Kirche am Hochaltar stehen, weil das Allerheiligste bei denen da ist. So, und dann sagt er, und ich, Bischof Simpfle, ordiniere Pastor Matutis jetzt. Und er ist jetzt ordiniert. Er ist einer von uns. Jetzt schnall doch ab. Jetzt eigentlich könnte ich sogar, wenn ich jetzt wollte und böse wäre, ich könnte sogar meine Ordination bis auf Petrus zurückführen über die katholische Kirche. Durchaus. Habe keine Probleme damit, weil ich ordiniere. Im Beisein von bestimmt 10, 15 Priestern, sagt er und nimmt mich an der Hand und ich ordiniere ihn jetzt. Und er ist einer von uns. Das kann nur der Bischof, also Priesterordination, vornehmen. Und dann habe ich gepredigt und dann mache ich einen Altarruf. Und ich weiß nicht wie viel, aber mindestens 1200 Leute vor laufender Kamera kommen zu Jesus. Und übergeben ihr Leben Jesus. An diesem Katholikentag in Augsburg. Nur nebenbei. Also ich könnte so vieles zitieren und anführen. Was bin ich und wer bin ich jetzt eigentlich? Kann ich meine Linie bis auf Petrus zurückverfolgen oder auf einen der hohen Priester aus der Makkabäerzeit? Sogar vor Jesus, aus dem Hause Davids? Könnte ich. Oder ich sag meistens, ich bin ein Europäer. Ich bin kein Litauer, ich bin kein Sowjetbürger. Interessanterweise, bis vor dem Fall der Mauer oder fast bis zum Fall der Mauer habe ich mehrere Staatsbürgerschaften gehabt. Habe ich nicht einmal selber gemerkt, dass ich das habe. Ich wollte nach Russland fahren und da existierte die Sowjetunion noch. Und dann schrieb mir die sowjetische Botschaft, du brauchst kein Visa. Du hast Pass oder dein Pass liegt zum Abholen bereit. Du bist ein Sowjetbürger. Kannst jederzeit in die Sowjetunion reisen ohne Visa. Ich habe Green Card für Amerika. Ich könnte heute jederzeit nach Amerika auswandern. Wenn ihr mich nicht lieb habt, verlasse ich euch. Und ich kann jederzeit, ich muss nicht den Weg der Besucher gehen, sondern ich stand, als ich das letzte Mal dort war, ich stand, wo die ganzen Touristen standen und so weiter, plötzlich holt mich der Bedienstete raus und meine Frau und sagt, Sie haben hier nichts zu suchen, Sie gehören da bei Einheimischen. Was bin ich jetzt? Ich stelle jetzt diese Frage, was bin ich wirklich? Und deshalb möchte ich hinterfragen, was bist du, was sind wir wirklich? Ich bin ein Europäer, ich passe überall rein. Ich habe eine Wette gemacht in Jerusalem, ich habe mir so einen Turban gekauft und bin so wie ein arabischer Scheich. Und meine Frau sagt, so kannst du zu Hause nicht laufen, so wirst du zu Hause nie laufen, was willst du damit machen? Ich habe gesagt, weißt du, diese Tücher kann ich sogar als Tischdecke benutzen, wenn es sein muss. So, und habe gekauft, habe eine Wette abgeschlossen. Habe damals Sonnenbrille gehabt und Bart noch zu der Zeit. War noch ein bisschen dunkler als jetzt. Und lauf durch Jerusalem. Und Arab. Und ich setze mich hin, die servieren mir Tee. Arab. Und die wollen mir einen Segen. Die dachten, ich bin ein arabischer Scheich. Arab. Was bin ich wirklich? Lass mich einsteigen, ich will in dieses Thema einsteigen. Deshalb versuche ich das nur aufzuarbeiten. Wir sollten unsere Identität erkennen und entdecken. Wer bist du wirklich? Hans Wurst? Der starke Hans? Königskind? Prinz? Prinzessin? Was bist du wirklich? Denk drüber nach. Was ist der Sinn deines Lebens? Mit wem wollen wir uns vergleichen? Mit wem dürfen wir und mit was dürfen wir uns vergleichen? Was für Identität haben wir? In Römer 12, Vers 2 lese ich eine interessante Stelle. Da heißt es, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Damit fange ich gleich an. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das alles in der Welt zählt nicht, was wir sind und nicht sind. Deshalb auch, was wir nicht sind, auch das zählt nicht. Nicht nur, was wir sind, sondern auch, was wir nicht sind. Auch das zählt. Stellt euch in keiner Weise, in keiner Art dieser Welt gleich. Auf dieser Welt sind wir, und jetzt als Kinder Gottes, sind wir etwas Außergewöhnliches. Auf diese, was wir sind, das gibt's auf dieser Welt gar nicht. Das, was Gott aus dir gemacht hat, das ist so unvergleichlich, so einmalig, so besonders, so hervorragend, so hervorstechend, dass es nicht gibt. Diese Welt kennt nicht Vergleichbares, was ein Kind Gottes ist. Und deshalb die Menschen, die Gott nicht kennen, wenn sie Gott nicht kennen, vergleichen sie sich immer mit den Rindviechern. Kalb, ich bin das und ich bin das und so. Die suchen immer Identität bei Tieren. Die ganzen Götter und Götzen der Menschen, die gehen alle zu den Tieren runter. Weil der Mensch, wenn er sich nicht mit Gott vergleicht, vergleicht er sich mit den Rindviechern, mit Affen. Ich stamme von Affen ab. Ich stamme nicht von Affen ab. Ich stamme von dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er hat mich eigenhändig gemacht. Und ich habe meine Identität in Gott und in Christus. Vergleicht euch nicht mit dieser Welt. Auf dieser Welt gibt es nichts Ebenbürtiges. Du und ich, wir sind das Ebenbild Gottes. Wer bist du? Wir haben das Image Gottes. Das Ebenbild Gottes. Ich habe Ähnlichkeiten, und zwar so viel Ähnlichkeiten mit Gott. Das kannst du gar nicht fassen. Du und ich. Wir haben so viel Ähnlichkeiten mit Gott. Wenn wir jetzt ganz ehrlich dieser Sache nachgehen, wer sind wir? Weißt du wirklich, wer du bist? Du hast so viel Ähnlichkeiten mit Gott. Wir sind geschaffen worden zum Ebenbild Gottes. Und darum müssen wir auch gar nicht verzweifeln und verzagen. Und so weiter. Und deshalb gibt es auch keinen passenden Namen. Wer bin ich? Was bin ich? Wenn du mal dir bewusst geworden bist, und das ist auch der Einstieg für die Rüsttage, wenn du dir bewusst geworden bist, dass du etwas Besonderes, etwas Einmaliges, etwas Unvergleichbares in dieser Welt bist, dann wirst du deine Identität finden. Als Gott den Menschen schuf, nur mal den Adam schuf, dann hat er keinen gefunden, der zu ihm passt. Der Herrgott hat niemand gefunden, der zu Adam passt. Deshalb musste er die Frau schaffen, die Eva, Mutter der Lebendigen, weil kein Tier, kein Wesen, kein Engel, kein Dämon, nichts passte zu Adam. Adam war so etwas Einmaliges. Und er fand nichts, wo er mit wem er zu tun hat. Er war so einmalig. Und deshalb sind wir auch manchmal verzweifelt mit unserer Berufung, mit unserer Umwelt, mit unserem Zustand, weil wir nichts Passendes finden, es sei denn, wir finden unsere Identität in Gott. Nichts passt zu uns. Nirgendwo sind wir glücklich, denn wir sind die Krone der Schöpfung, wir sind etwas Einmaliges. Der Mensch fand nichts, das zu ihm passte, das ihm gleich wäre. Deshalb musste Gott etwas Gleichwertiges ihm schaffen. Wir sind auf Anpassung angelegt und wollen Anpassung haben. Der Mensch möchte sich mit irgendjemand identifizieren können. Wer bin ich? Deutscher. Oder früher war Made in Germany was ganz Besonderes. Heute, naja. Mein Schwager war mal in England als Austauschschüler und der Junge war 14 Jahre und die Engländer haben auf der Straße ihm nachgerufen, Hitlerboy, Hitlerboy, Hitlerboy. Was kann der arme Kerl, dass es mal Hitler hier im Land gegeben hat? Hitlerboy. Der Mensch sucht, wem er sich anpassen kann und wir sind so angelegt, dass wir nicht allein sein können und sein wollen. Darum vergleichen wir uns gerne mit anderen. Aha. Auf dieser Ebene. Wir möchten was Besonderes sein. Wir versuchen immer Kontakt mit besonderen Leuten zu bekommen. Wir geben sehr viel darauf, was andere über uns sagen, über uns denken, über uns schreiben. Ob sie uns loben oder tadeln, das macht so viel bei uns aus. Die Kritik, weil wir auf Anpassung, auf Assimilation angelegt sind. Wir werden krank, wenn jemand uns verletzt und kränkt, wenn jemand uns schief anguckt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, ich bin aus Gott wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich brauche jetzt kein anderes Vorbild mehr. Und ich muss mir auch kein Meister mehr als Vorbild nehmen. Ich muss auch niemand Vater mehr nennen und so weiter, weil Gott jetzt mein Vater ist. Auch nicht mehr der Heilige Vater in Rom. Gott ist jetzt mein Vater. Gott ist jetzt mein Ideal. Wiedergeburt ist ein Werk des lebendigen Gottes. Eine Neuschöpfung. Eine neue Kreation. Und jetzt gehe ich von Gott aus und ich lebe in Gott. Ich lebe durch Gott. Ich lebe von Gott. Alles, was passiert, geschieht jetzt durch Gott. Wiedergeburt ist ein Akt der Neuschöpfung. Deshalb, man kann die Wiedergeburt gar nicht groß genug betonen in christlichen Kreisen. Wir werden eine neue Schöpfung. Und wir haben ein neues Original, ein neues Ideal, einen neuen Plan für unser Leben. Das Alte gilt nicht mehr. Deshalb, was mein Vater, was meine Abstammung, was mein Geschlecht war, was meine Tradition war, kann ich alles vergessen, weil ich jetzt durch die Wiedergeburt total was Neues bin. Deshalb interessiert mich auch nicht mehr. Da kommen Leute zu mir und sagen, Bruder, was tut es, wenn ich solchen Background hätte? Ich sage, ich pfeife auf meinen Background. Ich habe ein Ziel, nicht mehr Background, Hintergrund. Ich habe ein Ziel. Mich interessiert das Background nicht mehr. Oh, was würde ich geben? Ich würde sofort nach Jerusalem mich einbürgern lassen. Könnte ich jederzeit. Ich habe andere schon eingebürgert. Warum sollte ich nicht mich selbst einbürgern können? Hätte ich keine Probleme damit. Aber das interessiert mich nicht. Ich möchte Bürger im Himmel sein. Das ist mein Ideal. Wir werden von Gott eingesetzt in eine Position, was unsere Väter nicht einmal geträumt haben oder besessen haben, nie gehabt haben. Aus dem alten Adam ist ein neuer Adam geworden. Neuer Mensch geworden. Das Alte ist vergangen. Deshalb, weißt du, Wiedergeburt. Für mich ist Wiedergeburt den Film rückwärts laufen lassen. Wäre noch schön, wenn du deine ganze Geschichte nochmals rückwärts laufen lassen könntest. Was war vor so und so vielen Jahren? Was war da und da? Was war da und dort? Und was war die, so und jenes? So den Film rückwärts laufen lassen. Aber der Mensch ist es. Der hätte es gerne rückwärts. Aber wir leben nicht rückwärts, sondern wir leben vorwärts. Aber ich möchte dieses Rückwärts doch noch in meinem Leben einplanen. Wie viele von euch haben mal gerudert in ihrem Leben? Rudern, so Paddelboot, das genügt schon. Man rudert rückwärts und man fährt vorwärts. Du schaust nach hinten und ruderst vorwärts. So ist Rudern. Genau das ist unser Leben auch in Wirklichkeit. Wir rudern rückwärts. Also wir sitzen, wir gucken rückwärts, aber wir fahren vorwärts. Komisch. Weil am Steuer bei den Ruderer jemand anders sitzt. Und der schaut vorwärts. Das ist der Herr. Aber rudern tun wir rückwärts. Wir verzagten. Petrus ruderte. Wir verzagten im Sturm. Wir verzweifelten. Und manchmal sieht es auch bei uns so aus. Die Probleme, die häufen sich, die wachsen einem über den Kopf. Wir rudern. Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Der Herr schläft nicht. Der Herr sitzt am Steuer und steuert. Das hebräische Wort für Gesicht in der Bibel heißt wandle vor mir, vor meinem Angesicht. Das hebräische Wort für Gesicht heißt panim. Und es steht sogar in Mehrzahl. Panim steht in Mehrzahl. So ist das Gesicht, also wandle vor meinem Angesicht, vor meinem Antlitz, Panim. Vor meinem Angesicht und schau mich an. Und dann siehst du die Welt mit ganz anderen Augen. Wenn du mich siehst, lebst du anders. Wenn du mich siehst, und deshalb ist es interessant, die Offenbarung, die Apokalypse, Kapitel 1, Vers 17, da ist es, Johannes sieht Jesus, den Verherrlichten. Johannes sieht diesen glorifizierten Christus, dieser Alte, von dem er spricht, von dem Alten, mit dem Bart und Augen wie Feuerflammen. Und das war so wichtig, bevor er die Probleme dieser Welt schauen konnte, musste er den Alten gesehen haben, den Ewigen, der unveränderlich ist, der Bleibende. Er sah den Alten, der Augen hat wie Feuerflammen. Und als er Jesus geschaut hat, er konnte auch alles andere angucken, hat ihm nichts ausgemacht. Der Antichrist, der falsche Prophet, alles. Praktisch, er sah unser Jahrhundert. Er sah die moderne Zeit. Er sah den ganzen Abfall der Kirchen und Gemeinden. Er sah das alles und es hat ihm nichts ausgemacht, weil er Jesus geschaut hatte. Und deshalb ist es so wichtig für mich, und ich sage es euch auch, gebe euch einen Tipp, wenn ihr rausgeht, morgens der Tag beginnt, schaut Jesus zuerst an und dann könnt ihr alles andere angucken. Wenn ihr Gemeinschaft mit Jesus gehabt habt, Jesus angeschaut habt, in seinem Licht gestanden seid, sein Angesicht gesehen habt, dann könnt ihr euch mit allen anderen konfrontieren lassen. Das macht euch gar nichts mehr aus. Dann könnt ihr den Teufel ins Angesicht gucken und da wird er blass vor euch, aber nicht ihr vor ihm. Zuerst Jesus schauen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist die Wiedergeburt. Sein Angesicht schauen. Nicht die Angesicht dieser Menschen. Wir schauen viel zu viel auf die Menschen. Was sagt der und was sagen diese? Und wir gucken die mich an. Lass doch die angucken, wie sie wollen. Der Mensch. Das ist interessant, dieses Wort schon allein vom Griechischen, wenn man das Wort vom Griechischen nimmt, Anthropos. Der Mensch heißt Anthropos. Und weißt du, was das übersetzt heißt? Der nach oben Schauende. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch, der nach oben Schauende. oder das indogermanische Wort Menesco, der Aufrechtstehende, das ist der Mensch, der nach oben schauende Anthropos. Geschwister, wenn wir nach oben schauen, zu Gott schauen, nicht zu den Tieren runterschauen und zu den Problemen runtergucken und zu den Sorgen und der Situation dieser Welt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, unsere Blickrichtung. Deshalb heißt es auch im Hebräerbrief einmal, lasst uns wegschauen und aufsehen auf Jesus. Dann haben wir eine neue Identität. Nach oben schauen. Dann haben wir aufrechten Gang. Anthropos. Das ist wahres Menschsein. Nach oben schauen. Durch den Genuss von dieser verbotenen Frucht ist der Mensch zum Dieb geworden. Hat Gott bestohlen. Hat nicht auf Gott gehorcht. Hat sich was angemaßt, was wir sind. Wir können auch das werden, was er ist. Ich habe gestern euch von dem Michael erzählt, Erzengel Michael, auch in dem Buch Henoch, eine ganz interessante Passage. Da ist ein Aufstand, eine Rebellion im Himmel. Und Michael oder die ganzen Erzengel waren noch gar nicht mal richtig Erzengel. Es waren ganz normale Engelchen, die ihren Dienst da im Heiligtum verrichtet haben, irgendwo vor Gott. Und dann steht Luzifer auf und sagt, also wir nehmen die Ehre, das muss man nicht alles Gott die Ehre geben. Und dann ist in der Legende und der Überlieferung und der Sage oder sein apokryphisches Buch Henoch, 70 Kapitel hat es, also kannst du mal nachlesen selber und mal aus der Bibliothek mal leihen, es ist lesenswert, interessant, es ist über Gericht sehr viel die Rede. Also wenn du Endzeitgericht lesen möchtest, und wahrscheinlich hat auch Jesus diese Matthäus-Predigt 24 auch aus dem Buch Henoch genommen, weil fast die gleichen Passagen finden sich im Buch Henoch wieder. Aber nur nebenbei. Und dann ist so ein Aufstand gegen Gott und plötzlich schreit dieser kleine Engel, wer ist wie Gott? Das ist Michael, heißt er. Und aus diesem kleinen Engel wurde der Erzengel Michael, weil er für die Ehre Gottes eingetreten ist. Wer ist wie Gott? Das ist genauso wie auch mit einer Arbeitsbiene. Eine Arbeitsbiene ist ganz normale, stinknormale Biene, wie alle anderen Bienen auch. Nur die kriegen dann irgendwann mal, da irgendjemand sortiert sie raus und sagt, du kriegst das gutes Futter. Immer besser, Royal Honig kriegst du. Und du wirst mit Royal Honig gefüttert. Und plötzlich wird aus dieser ganz normalen Arbeitsbiene wird eine Königin. So züchtet man Königin bei Bienen. Und so ist Michael, weil er Gott die Ehre gab, zum Erzengel geworden. Wer ist wie Gott? Der Teufel möchte uns mit allem, was wir so haben, in Panik versetzen, in Angst versetzen und sagen, du bist nichts. Und ohne Gott sind wir auch wirklich nichts. Aber wenn Gott in unserem Leben hineinkommt, hineingerät, dann bekommen wir eine göttliche Dimension. Nicht, wenn wir selber danach haschen und greifen. Der Teufel hat versucht, den Menschen zu verleiten, nimm's, bedien dich. Und das ist das kleine, große Geheimnis zwischen wahren Gläubigen und falschen Gläubigen. Die wahren Gläubigen warten, bis Gott es ihnen gibt, bis sie soweit sind. Die falschen Gläubigen, die bedienen sich selbst, die reißen es an sich. Die reißen es an sich. Alles, was nicht von Gott gegeben worden ist, ist Raub, ist Diebstahl. Und deshalb haben wir so viele fromme religiöse Diebe in unserer Welt. Alle Gaben, die nicht von Gott gegeben worden sind, die wir erlernt haben, ist Raub. Alle Heilungen, die Gott uns nicht gegeben hat, ist Raub. Alle Gedanken, die nicht von der Offenbarung des Heiligen Geistes oder aus der Offenbarung des Heiligen Geistes entstanden sind, ist Diebstahl. Es ist von Gott uns gegeben. Aha, dieses Aha-Erlebnis. Und das ist so wichtig. Alle Erkenntnis, die aus uns selbst irgendwo entstanden ist, ja, durch viel Lesen und Forschen und so weiter, wenn nicht gewachsen durch den Heiligen Geist und erzeugt und beschattet vom Heiligen Geist worden ist, ist Diebstahl, ist Raub. Alle Segnungen, die Gott uns nicht gibt, die, bitte segne mich, leg mir die Hände auf, ist Diebstahl. Ich weiß, ich werde nie vergessen, könnte ich auch noch, wer bin ich? Dass ich heute hier stehe, verdanke ich meinem Ur-Ur-Ur-Opa. Geht schon weit zurück. Der ist ja alt gewesen, lag im Bett. Ich weiß noch, wie heute, etwa als 10-jähriger Junge besuche ich mit meiner Mutter, glaube ich, war es, oder wir haben besucht, er war woanders, in einer anderen Stadt oder Ort, besuche ich und dann sagt er, ist das der Johannes? Wie heute noch. Natürlich in der Muttersprache. Ist das der Johannes? Und meine Mutter sagt, ja, das ist er. Lass ihn rein. Und ich komme rein und ich habe keine Ahnung, aber ich war vielleicht so 10 Jahre alt. Und dann sagt der Opa, komm ein bisschen näher. Legt mir die Hände so auf, ich wusste gar nicht, was mir passiert. Legt die Hand und fängt an da und schüttelt mich so ein bisschen und hält mich so am Kopf fest und ich weiß nicht, was mir passiert. Ich dachte, Opa ist krank und mit Opa stimmt was nicht. Er hat mich nicht zu sich gedrückt, sondern die Hand und hat irgendetwas vor sich hingemurmelt, wovon ich keine Ahnung hatte. Bin auch wieder gegangen, hat dann meine Mutter gefragt, was hat er gemacht? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er hat mir die Hand aufgelegt und so weiter. Er war gläubig, alle anderen waren nicht gläubig. Er war so ein Stundist, so ein Wanderprediger. So, der dann in der Winterzeit so von Gehöft zu Gehöft gegangen ist und hat also das Wort Gottes gepredigt. Damals hat er mich gesegnet. Erst viel, viel später, nachdem ich zu Christus gekommen bin, habe ich gemerkt, das Segen des Großvaters oder Uropas hat mein Leben zu Gott gebracht, mein Leben zu Gott geführt und dass ich sogar meine eigene Oma taufen durfte noch. Und das war für mich ein Geschenk, ein Vorrecht vor Gott. Also der Segen hinterlässt Spuren, egal wo. Also wer bin ich? Also wenn ich denn jetzt gesagt hätte, bitte segne mich, es wäre ein Raub und Diebstahl gewesen. Aber wenn er auf Anleitung und Anregung des Heiligen Geistes das gemacht hat, dann wohl uns. Und deshalb alles, was nicht vom Heiligen Geist kommt und aus dem Heiligen Geist kommt, ist Diebstahl. Alles, was nicht aus der Salbung herauskommt, ist Diebstahl. Auch wenn es gute Werke sind, ist Diebstahl. Und sogar humanitäre Hilfe, es ist Selbstbedienung. Wenn wir Dinge machen von uns aus, ist ein Stück Selbstverwirklichung und so weiter. Sogar das Sprechen in anderen Sprachen, wie der Geist gibt, auszusprechen. Und wir sollten, wenn der Geist uns nichts auszusprechen gibt, Mund halten. Wie der Geist gibt, auszusprechen. Alle Weissagungen, die nicht von Gott kommen, ist Wahrsagerei. Alle Weissagungen, so schön und so biblisch und so fromm sie sein können, es könnte weiße Magie sein. Der Teufel arbeitet auch mit Bibelsprüchen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es muss vom Heiligen Geist gegeben sein. Was nicht vom Heiligen Geist ist, alle Erkenntnis ohne den Heiligen Geist, auch Worte Erkenntnis. Du kannst noch so viele schöne Worte haben, der Schuss geht daneben, wenn es nicht vom Heiligen Geist gewesen ist. Alle Ermutigung, die nicht von Gott kommt, richtet mehr Schaden an, als dass es nützen würde. Deshalb, man kann mit den Ermutigungen sparen. Oder alle Tröstungen, die nicht vom Heiligen Geist kommen. Wir trösten manchmal die Falschen, wenn wir nicht dem Heiligen Geist dienen. Deshalb, es muss alles von Gott gegeben sein. Es muss von oben kommen. Und das werden dann, wenn wir es aus uns heraus tun, dann werden es gottlose Ermutigungen, gottlose Ermahnungen, gottlose Tröstungen. Und wie viel gottloses Zeug haben wir in christlichen Kreisen, weil es nicht von Gott kommt? Gottlose Heilungen sogar, wenn es nicht von Gott kommt. Jede Leitung, die nicht von Gott kommt, ist eine gottlose Leitung. Wer hat eingesetzt? Wer hat es gegeben? Von wem kommt es? Wer ist der Initiator? Nur der gute Wille? Oder die Not, einfach aus der Not heraus, wir bitten jetzt jemanden, wer hat eine Lust dazu zu tun? Nur menschliche Lust, oder ist es die Salbung und die Gnade des Heiligen Geistes? Jeder Dienst, der nicht von Gott kommt, ist ein gottloser Dienst, so fromm wie er sein mag. Jede Hilfe, die nicht von Gott kommt, ist gottlose Hilfe. Jede Begeisterung, die durch Rhythmus und Lautstärke und Lichteffekten und welchen Effekten auch immer, wenn sie nicht vom Heiligen Geist kommen, das alles kann genauso von Gott sein auch, aber wenn das nicht von Gott kommt, wenn wir das einfach machen, wenn Leute kommen, wir machen jetzt was. Liedermacher, wenn wir Lieder machen, Lieder, die nicht vom Heiligen Geist gegeben sind, sind von Liedermacher gemacht worden, aber nicht vom Heiligen Geist. Und deshalb, da fehlt etwas, da fehlt der Pep. Und er kann noch so musikalisch einwandfrei und perfekt sein. Alles, was nicht ausdrücklich von Gott ausgewiesen wurde. Deshalb heißt es, und es geschahen Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel. Und Apostel heißt Gesandte, die von Gott gesandt waren. Menschen, die nicht von Gott gesandt sind, die richten nur Schaden. Simon der Zauberer wollte sich kaufen, die Gabe. Wollte erlernen, die Gabe. Wollte auf die Bibelschule gehen bei Petrus und so weiter. Gib mir auch die Gabe, dass ich den Heiligen Geist austeilen kann oder heilen kann oder sonst noch was. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, wie heißt es da, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes gegangen ist. Nicht einmal Bibelsprüche. Nicht einmal die Bibel ist es. Der Teufel kommt mit der Bibel und will Jesus zu Fall bringen. Es steht geschrieben. Vergiss das, was geschrieben steht. Es muss von Gott das Rema sein, von Gott inspiriert sein, von Gott aus Gottes Mund gesprochen worden sein. So spricht der Herr. durch jeder Auftrag, jeder Befehl, jede Sendung muss von Gott her kommen. Er muss es gesagt haben. Geht hin in alle Welt. Steht in der Bibel. Aber das muss Gott dir sagen. Oder ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Was nützt es? Es steht tausendmal, kann ich das zitieren. Und tausendmal kann ich wiederholen. Passiert nichts. Aber wenn Gott sagt, ich, der Herr, bin dein Arzt, dann wirst du auf der Stelle gesund. Und nie mehr krank in dieser Sache. Oder wenn Jesus dich sagt, dich frei macht, und dann bist du endlich frei. Und nicht, dass man immer wieder betätschelt und wieder betucht und wieder gesalbt und was weiß ich, alles immer wieder das Gleiche muss. Es muss von Gott kommen. Es muss von Gott kommen. Dann funktioniert es. Deshalb funktioniert so vieles nicht. Deshalb haben so viele Christen auch gar keine Autorität, weil sie machen das. Wir machen das schon. Eine Predigt, die nicht von Gott inspiriert ist, gilt genauso für Predigt. Für jedes Gebet, für jeden Gesang. Eine Predigt, das ist ein Referat, wenn es nicht von Gott beauftragt worden ist, von Gott gesandt worden ist. Gott sagt, sie rennen und ich sende sie nicht. Und weißt du, was dabei rauskommt? Falsches Prophetentum. Ich habe ihnen keinen Auftrag gegeben. Sie predigen, auch wenn sie die Wahrheit sagen. Und zwar hundertprozentige Wahrheit sagen. Sie sind nicht von Gott gesandt. Auch das Geben, so schön, wie wir nach vorne die Gaben bringen, es muss uns von Gott gezeigt werden, gib den Zehnten. Sonst kannst du es behalten. Sonst wirkt es keinen Segen, sonst hat es keine Resultate. Unser Kämpfen muss von Gott befohlen sein. Jetzt leg los. Ich habe da so eine nette kleine Geschichte, versuche ich den Leuten zu zeigen, wenn Leute was von sich aus tun. Da kommt ein Ritter, verbeult in seiner Rüstung zurück, verdreckt, verstaubt und so weiter, und kommt zu seinem Herrn zurück und sagt, Meister, ich habe gekämpft. Ich habe alles. Und wollte vom Meister gelobt werden. Dann fragt der Meister, sag mal, wo hast du gekämpft? Sagt er, im Westen. Dann sagt der Herr, mein Freund, aber ich muss dir ehrlich sagen, im Westen habe ich keine Feinde. Dann sagt er, beruhige dich, ab heute hast du welche. Ab heute. In eine falsche Richtung. Gott muss uns zeigen, Gott muss uns geben, in welche Richtung wir, wo, wann, wie, mit welchen Waffen wir kämpfen müssen. Sonst haben wir Feinde. Sonst machen wir Gott unnötige Feinde. Schaffen wir Gott und dem Reich Gottes und Volk Gottes unnötige Feinde. Oder egal was es ist, wir müssen von Gott gerufen sein. Wir müssen von Gott bekehrt sein. Du kannst dich nicht einmal richtig bekehren ohne Gottes Hilfe. Sogar bekehrt. Er will unsere Herzen bekehren. Er will das steinerne Herz aus uns rausnehmen und uns ein fleischendes Herz geben. Wenn wir sogar uns bekehren ohne der Leitung, Führung, Fügung des Heiligen Geistes, sind wir auch religiöse Diebe. Egal was es ist, der verlorene Sohn, sind die ganzen verlorenen Söhne, gib mir mein Teil, gib mir, was mir zusteht. Und so kam er in die Verlorenheit. Gib mir mein Teil. Und der Vater gab ihm sein Teil. Gib mir einen König. Sie haben einen König gekriegt, die Juden. Gib uns einen Tempel. Sie haben es gekriegt, einen Tempel. Aber es muss von Gott kommen. Und Gott erlaubt es, dass wir diese Dinge bekommen und dann in die Fremde versaufen, verfressen, verhuren. Und dann kommen wir zurück, ausgebrannt. Und dann sagt der Herr, so jetzt. Und wenn wir Dinge tun ohne Sendung, ohne Auftrag, dann zieht uns der Teufel alles aus der Tasche nur. Ruiniert uns. Macht uns bankrott. Und letztendlich, als er alles verspielt hatte, der gute junge Mann, dann sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und ich will ihm sagen, Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem Tagedöhner. Auch dieser Gedanke muss von Gott kommen. Dass Gott uns so weit erlaubt, dass wir so ruiniert sind. Gott erlaubt, dass wir manchmal ruiniert sind. Und es ist gar kein großer Fehler, dass wir ruiniert und am Ende sind und nicht mehr weiter wissen. Warum? Weil Gott was Neues mit unserem Leben anfangen möchte. Wenn du nur bewusst werden würdest, wer du bist. Von Gott Geliebter. Von Gott Gewollter. Von Gott geplanter, von Gott geführter, von Gott begnadigter, würdest du vielleicht manchmal viel früher deine Beine unterm Arm nehmen und sagen, ich will mich aufmachen und nach Hause gehen. Aber Gott erlaubt es, bis du so weit bist, bis der Schweinebauer sagt, nein, das ist nichts für dich, das ist für die Ferkeln da. Du sollst wieder zum Leben zurückkommen. Dieser mein Sohn, hat der Vater gesagt, war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist ein Stück Wiedergeburt. Es muss von Gott gewirkt sein, dass du nach Hause kommst und sagst, Vater, ich komme zu dir. Ich bin nicht mehr wert. Dieses Gefühl der Wertlosigkeit. Solange du nur noch ein bisschen, ein paar Gramm wert denkst, ich bin wertvoll und so weiter. Ich bin was, ich bin wer und so weiter. Meine Abstammung, meine Tradition. Pharisäer von Pharisäern, Jude aus dem Geschlecht Benjamin, wie Saulus hier sagen konnte, und so weiter, was ich alles bin. Guck mich an, solange bist du wertlos in den Augen Gottes. Erst wenn du nichts mehr geworden bist und glaubst, dass du nichts mehr hast und verstehst, dass du nichts mehr hast, dann bist du reif für die Herrlichkeit Gottes. Wer bist du? Wer bist du? Der himmlische Vater wartet auf dich. Ich kam nach Hause zufällig, ich weiß nicht, ob es war, es war irgendwo spät Nacht, komme ich nach Hause, da lief der Lutherfilm und habe mir noch angeguckt, diese Passage, ich kam nur zu spät dran, als dann dieser, also eigentlich da lief schon alles, da predigt der Luther so den Kindern und sagt, und der Vater lief den Jungen entgegen, ich habe gesagt, jetzt interessiert mich, was der Luther sagt, und der Vater lief ihm entgegen, also in der Predigt, nicht im Lutherfilm, damit der Junge ja nicht mehr auf den dummen Gedanken kommt, umzukehren und wieder wegzugehen vom Vater, damit er nicht Angst vor mir bekommt, ich laufe ihm entgegen, und ich finde es ganz toll. Ich habe noch nie so gehört, die Auslegung von dieser Geschichte. Aber ganz neuer Aspekt. Der Vater läuft entgegen, damit der Junge ja nicht mehr auf den dummen Gedanken kommt. Jetzt drehe ich noch schnell um. Jetzt könnte ich noch abfallen. Sogar, dass Gott uns bewahrt, dass Gott uns durchbringt durch all die Klippen und Gefahren, ist auch ein Geschenk Gottes. Das muss es von oben kommen. Ich kann noch so gut auf mich aufpassen. Ich bin so Trottel. Das kann ich sagen, wer bin ich? Ich tapp immer wieder ins Fettnäpfchen. Immer wieder. Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Ich nehme mir vor, nicht mehr Dummheiten zu machen. Und was mache ich? Dummheiten am laufenden Band. Und Gott erlaubt es. Ich habe schon so oft gesagt, lieber Gott, kannst du es mir nicht die Hände anbinden, mich in Fesseln legen? Der Kirchenvater Tertullian hat sich sogar kastrieren lassen, damit er keine sexuellen Versuchungen mehr hat. Nein, das will ich jetzt nicht gerade mich kastrieren lassen. So weit bin ich noch nicht. Aber so siehst, er hat es wirklich genommen, wenn dich deine Hand ärgert, reiß es aus, oder dein Auge dich ärgert, reiß es aus und wirf es weg. Also buchstäblich genommen, und damals kam die Zölibat auf und die Gedanken mit dem Zölibat und so weiter und sagte, Schluss damit. Gott muss uns bewahren. Du kannst dich verstümmeln und du verstümmelst dich. Und so viele Menschen verstümmeln sich, egal in welcher Form, weil sie nicht Gott zutrauen. Gott kann mich durchbringen, Gott kann mich bewahren. Wir müssen lernen, aus der Gnade Gottes zu leben. Als der Junge nach Hause kam, lebte er jetzt nur noch, was der Vater hatte. Nicht mehr aus seinem Besitz. Hat alles schon verprasst gehabt. Alles, was du und was ich habe, was wir haben, ist Gnade, Gnade, Gnade. Was ist es? Preis Gott. Alles, was wir haben, ist Gnade. Jawohl, du bist zu spät dran gewesen. Aber auch für die, die zu spät gewesen ist, die zu spät erkennen. Es ist Gnade gewesen. Und dann lese ich jetzt Epheser Kapitel 2, Vers 4 und 5. Gott aber, der an Erbarmen reich ist, Gott ist an Erbarmen reich, denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn, liebte uns zu sich hin. Also da gefällt mir diese Übersetzung. Gott, der reich an Erbarmen ist, liebte uns zu sich hin. Hat uns zu sich hingeliebt. Mir gefällt diese Übersetzung. Habe ich also hier eine ganz tolle Übersetzung gefunden. Er liebte mich zu sich hin. Komm. Hat mich so gelockt. Eine andere Stelle sagt, mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Hast du schon Seile der Liebe gesehen, wie die aussehen? Mit Seilen der Liebe habe ich dich zu mir gezogen. Er liebte uns zu sich hin mit der Macht seiner Liebe und hat uns, die wir in tödlicher Schuld lebten, und hat uns, die wir in tödlicher Schuld lebten, tödlich vergiftet, tödlich verseucht waren, mit Christus lebendig gemacht. Allein seine Güte hat euch errettet. Allein seine Güte hat euch errettet. Vater, segne dieses Wort und lieb du die Menschen zu dir hin. Herr, lieb die Menschen auch hier in Berlin raus aus der Nacht und Verlorenheit. Lieb die Menschen heraus aus dem Verderben und stell sie auf den Weg des Lebens. Bist du schon von Gott zu ihm hin geliebt worden? Zu ihm hin geliebt worden? Komm heim. So gelockt, eingeladen, genötigt. Der Sohn, dieser verlorene Sohn, ist heimgeliebt worden. Das letzte Stück hat der Vater ihn am Arm genommen. Junge, komm. Oh, du weißt gar nicht, was ich alles für dich vorbereitet habe. Du weißt gar nicht, was los ist zu Hause. Du wirst sehen, was wir für ein Fest haben, wenn du nach Hause. Der Vater hat ihn das letzte Stück heimgeliebt. Wenn Gott mit uns ist, können wir überall hingehen. Morgen werden wir das Thema haben. Wenn Gott mit uns ist, können wir alles tun. Wenn Gott mit uns ist, wenn Gott uns an die Hand nimmt und uns heimliebt, in den Himmel hineinliebt, zu sich hin geliebt, dann sind wir in jeder Lage glücklich. Wer sind wir? Wozu sind wir da? Und ich darf jetzt noch ein Stückchen weitergehen. Wir sind zum Lob Gottes da. Halleluja. Zu was sind wir da? Zum Lob Gottes. Wir sind zum Lob Gottes geschaffen. Halleluja ist eines der Hauptwörter, die wir unbedingt hier unten noch lernen müssen, schnell. Halleluja. Egal, ob du alles andere nicht weißt und nicht verstehst und nicht begreifst, aber Halleluja, dieses Hauptwort musst du beherrschen, wird diesseits und jenseits von Eden gesungen und gesprochen. Unser Lob ist es, worauf Gott scharf ist, worauf er uns angelegt hat. Ehre sei Gott in der Höhe, haben die Engel Weihnachten da gerufen. Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre, dieses Wort, Macht, Herrlichkeit, Größe, Stärke, Sieg, Gewalt, Glanz. Ehre sei Gott in der Höhe. Und dann die himmlischen Herrscher stimmen mit ein. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Tausendfach, millionenfach klingt es durch den Äther. Wir sind zum Lob Gottes. Zum Lob Gottes geschaffen, zum Lob Gottes prädestiniert. Gott wird deshalb nicht größer, wenn wir ihn loben. Also, aber er wird auch nicht stärker, wenn wir ihn loben. Aber Gott wird größer in unserem Leben, wenn wir ihn loben. Also, er braucht unser Halleluja nicht. Das machen die Engel. Und da dreht er ein bisschen auf dem Mikrofon und Lautsprecher und so weiter. Dann hallt es durch das Universum tausendfach. Nein, in unserem Leben. Eigentlich der Lob Gottes ist nicht für Gott, sondern für uns. So verrückt wie das klingt. Und wir sind angelegt für den Lob Gottes. Ein paar Gedanken, was Gnade ist. Gott hat uns begnadigt, befreit, Schuld vergeben, nur damit wir ihn loben. Und bringt Segen über den Lob Gottes, bringt den Segen, indem wir Gott loben, wird der Segen in unserem Leben gesteigert. Was ist Lob? Ein paar Gedanken, ganz schnell. Picasso. Da konnte so ein Leinwandstück Papier, also Leinwand nehmen, pinselte ein paar Kleckse und das Gemälde hat 5000 Euro gekostet. Er hat aus bisschen Stoff was gemacht, das ist Kunst. So, packs, 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 packs. Paar Kleckse. Nennt man Kunst. Ein Mechaniker kann für 5 Euro Stahl nehmen, Metall nehmen und dann kann er ein Werkzeug machen, verkauft er dann das Werkzeug, irgendein Gerät, ein hochwertiges Gerät, und das nennt man Können. Das nennt man Können, wenn man aus Metall, aus irgendeinem Stoff etwas draus macht. Können. Der Rockefeller, dieser Ölkönig, wenn er irgendwo einen Scheck unterschreibt oder irgendetwas unterschreibt, das hat Millionen wert. Das ist Kapital. Kann man Kapital nennen. Also Können, Kunst, Kapital. Und so weiter. Und der liebe Gott, der nimmt so wertloses Zeug wie dich und mich. Entschuldigung. Aber so ist es. Wertlos. Was ist das alles? Menschlich. Paulus sagt, ich könnte mich menschlich rühmen. Was ich vorhin auch sagte, ist alles menschlicher Käse. Und Quatsch. Und Gott nimmt so menschlichen Staub und nichts. Und schenkt Gnade. Und es ist Gnade. Wertloses Zeug. Und er macht aus diesem wertlosen Zeug so ein Organismus wie dein Körper. So ein Universum wie diese Welt. Das ist Gnade. Gnade ist nicht untätig, sondern Gnade schafft was ganz Neues. Dieser verlorene Sohn, er war tot und ist wieder lebendig geworden. Dieser verlorene Sohn. Gott wirkt auf seiner Ebene. Picasso wirkt auf seine Ebene, der Mechaniker wirkt auf seine Ebene, Rockefeller wirkt auf seine Ebene und Gott wirkt auf seiner Ebene, auf der Ebene des Geistes. Gnade. Und jetzt müssen wir dieses Gnadenleben einüben. Aha, jetzt bist du dran. Gnade. Gnade kriegst du in 5 Sekunden. Sei begnadigt, geh heim und sündige hinfort nicht mehr. Gnade, das ist Gnade. Und jetzt muss Gnade eingeübt werden. Wer bist du, wer bin ich? Jetzt muss die Zukunft eingeübt werden. Ich möchte lieber Tagelöhner in deinem Hause sein. Und ich möchte lieber dir dienen, Vater, ich möchte nicht mehr zurück. Und Gnade muss eingeübt werden, indem ich mich täglich von Gott tragen lasse, Tagelöhner. Täglich mich von Gott versorgen lasse. Täglich mich von Gott führen lasse. Täglich mich von Gott inspirieren lasse. Täglich mich von Gott beschützen lasse. Täglich um das Brot ihn bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Diese neue Rolle muss einstudiert werden. Weißt du, und am Anfang, wenn man so Theater gespielt hat, ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal Theater gespielt haben, also zuerst einmal, man muss die Geschichte des Menschen lesen, die Rolle, die man spielen will, egal von wem, vom armen Lazarus, wenn ihr wollt, und so weiter. Man muss diese Rolle einstudieren und sehen, was war alles so in dieser Geschichte drin. Und am Schluss glaubst du, wenn du das richtig geübt hast und x-mal gemacht hast und x-mal gespielt hast, am Schluss glaubst du, du bist auch einer. Du bist Lazarus und stehst wieder auf. Und deshalb, die Rolle muss eingeübt werden. Deshalb haben wir solche, so viele Hausaufgaben, die Gott uns gibt, dass wir tagtäglich die Gnade einüben. Einfach sich in die Arme Gottes fallen lassen. Einfach sich von Gott tragen lassen. Einfach sich von Gott führen lassen. Sich von Gott segnen lassen. Und am Schluss bist du so begeistert, sagst, es gefällt mir diese Rolle. Und ich fühle mich gut in dieser Rolle. Das Äußere verändert das Innere. Also wenn du das Äußere so oft studierst und übst und praktizierst und immer wieder dich in Gott fallen lässt und immer wieder wie Phönix aus der Asche rauskommst und auferstehst, am Schluss glaubst du auch an die Auferstehung. Jesus, und wir werden am Sonntag das hören, morgen, Jesus ging seinen Jüngern voran. Und wir sollten einfach Jesus jetzt nachahmen. Seid meine Nachfolger, lernt von mir. Schaut, wie ich das gemacht habe, guckt mir ab und so weiter. Und passt dich mir an, passt dich Gott an. Gott hat diese Veranlagung der Anpassung, der Orientierung in uns hineingelegt. Passt dich mir an. Schau, wie war ich? Und das Einzige, wir wissen nicht viel von Jesus. Also bildet euch nicht viel ein, dass ihr viel von Jesus wisst. Wir wissen nur viel von Jesus aufgrund der Offenbarung. Aber so, was wir aus den Evangelien wissen, wissen wir gar nicht viel. Wir wissen nur die letzte Woche Jesu, die ist ja ausgiebig, wird dort ausgetreten und beschrieben und dargestellt. Auch nicht einmal das richtig. So, wir wissen nur eines von Jesus. Und diese Rolle, wenn wir die richtig gelernt haben. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist alles, was du und was ich von Jesus wissen. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jetzt lasst uns die Rolle Jesu lernen. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist alles, was ich von Jesus gelernt habe. Und Jesus sagt, lernet von mir. Mehr finde ich im Evangelium nicht von Jesus. Dass er Kranke heilte, sagt mir noch gar nichts. Dass er Teufel austrieb, sagt mir auch noch gar nichts. Aber so weiter. Ich bin, und über seinen Charakter, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist alles. Das ist ein geisterfüllter Mensch, der diese fünffältigen Gaben in sich, König, Priester und Prophet. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Alles. Mir steht nicht von Jesus drin. Und mehr kannst du mir auch in der Bibel nicht von Jesus zeigen. Er, der göttlicher Gestalt war, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist alles. Das ist alles. Jetzt lerne. Und Jesus will uns lehren, wie man aus Knechten Söhne Gottes wird. Wie man Kinder Gottes werden. Wie man seine Identität findet und erlebt. Wie man neue Schöpfung wird. Wie man das neue Leben aus Gott auslebt und praktiziert. Diese neue Schöpfung. Wir sollen teilhaftig werden der göttlichen Natur. Und das ist sanftmütig und von Herzen demütig. Teilhaftig der göttlichen Natur. Die Natur, die nicht mehr sündigen kann. Sanftmütig und von Herzen demütig. Du brauchst nicht viel. Du musst nur Jesus anschauen. Und dir immer wieder Jesus vergegenwärtigen. Was würde Jesus tun? Und unser ganzes Leben ist zu nichts anderem da, als zur Verherrlichung Gottes. Wir sind das Ebenbild Gottes, sanftmütig und von Herzen demütig zu sein. Für nichts zu schade. Für nichts zu klein. Für nichts, ja, für alles brauchbar. In 2. Korinther Kapitel 10, Vers 17 und bis 19, aber ich schreibe da ein paar Verse nur raus, ein paar Rosinen. Da heißt es, wer sich rühmen will, 2. Korinther 10, 17 bis 19, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn nicht wer sich selbst empfiehlt, ist anerkannt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Nicht Leute, ihr müsst mir zuhören, ihr müsst zu mir kommen, ihr müsst mich ernst nehmen. Vergiss das alles. Nicht wer sich selbst empfiehlt, sondern wen Gott empfiehlt, den sollt ihr hören. Von Jesus hören wir, als er aus dem Wasser rauskam, getauft, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Den sollt ihr hören. Das ist, was Gott von uns will. Den sollt ihr hören. Nicht wer sich selbst empfiehlt, sondern der von Gott empfohlen wird. Bist du ein von Gott empfohlener schon? Oder brauchst du immer, bitte, führ mich ein? Oder wie Saul, der gesündigt hatte und sagt, Samuel, ehre mich vor den Menschen. Also ich habe schon Dummheit gemacht. Ich habe wirklich, war dem Herrn ungehorsam. Ich habe die Amalekiter doch überleben lassen. Ehre mich vor dem Volk. Weißt du, und das ist, was die Menschen möchten. Ehre mich. Gott muss uns ehren. Gott muss uns segnen. Gott muss uns beistehen. Gott muss unsere Kräfte sein. Empfiehlt dich Gott? Bist du ein von Gott Empfohlener? Den sollt ihr hören. Pass auf ihn auf. Nimm dir als Vorbild diesen oder jenen. Empfiehlt ihn Gott? Oder empfiehlst du dich selbst? Oder brauchst du Empfehlungsschreiben von wem auch immer? Auf den sollt ihr hören. Den sollt ihr unterstützen. Dem sollt ihr helfen. Den sollt ihr annehmen. Wir brauchen diese Empfehlung Gottes. Für den solltet ihr beten. Du brauchst auch sogar, für wen du beten musst, die Empfehlung Gottes, für wen du beten sollst. Du kannst nicht einfach sagen, dass wir beten. Deshalb, ich lasse gerne hier in den Kasten die Sachen. Lass den Kasten, in Kasten sein. Weißt du, aber Gott muss dann empfehlen. Plötzlich zeigt dir Gott, bete für den und den, dort und dort. Und ich sag dir, diese Gebete hauen wie eine Atombombe ein. Ich habe selber sowas erlebt. Wir waren in großer Not, meine Frau und ich, konnten an Gott nicht glauben, dass er existiert, dass er da ist. Und ich war verzweifelt. Ich habe aufgehört zu beten, weil ich an Gott nicht glauben konnte. Er hat mich enttäuscht irgendwo. Und weißt du, wir sind auch manchmal so verbittert über Gott. Und weil nicht gerade so nach unserer Schablone gelaufen ist, nach unserer Vorstellung gegangen ist. Ich war so frustriert. Und ich sage, Gott, also ich bete für anderen hilfst du, mir hilfst du nicht. Und andere haben Sieg und ich habe keinen Sieg. Bei den anderen geht's vorwärts, bei mir geht's nicht vorwärts. Und ich war so frustriert. Und dann habe ich gesagt, komm, ich habe immer vom Glauben gepredigt. Ich war noch nie so ungläubig. Ich habe zwar so stark vom Glauben gepredigt, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Aber ich selber konnte nicht glauben. Weißt du, was nützt es? Und weißt du, das Gott nimmt, ist es auch so, ist es gar nicht so wichtig. Du dienst Gott und was dann nachher drumherum passiert, ist was anderes. Und dann kriege ich einen Brief, nachdem diese tiefe Phase, diese dunkle Phase des Zweifels und Unglaubens in meinem Leben vorbei war, kriege ich einen Brief. Und da schreiben meine ehemaligen Bibelschullehrer aus Barbados, Westindien, in der Karibik, 15.000 Kilometer weg von zu Hause. Bruder Matthäus und liebe Heidemir, wie sieht Bruder Johannes und liebe Heidemir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Heilige Geist hat uns gezeigt, von dann bis dann für euch zu beten und zu fasten. Ich dachte, das muss ich wissen. Der Kalender nachgeguckt. Und genau die Zeit, wo ich nicht einmal Tischgebet mehr gesprochen habe, wo ich dann so weit war, dass ich nicht mehr gebetet habe, hat doch das Ehepaar 15.000 Kilometer weiter weg für uns gebetet und gefastet. Kannst du es vorstellen? Der Heilige Geist legt uns, gibt uns einen Auftrag, empfiehlt, bitte bete für die und die. Und deshalb, du sollst dem Heiligen Geist gehorchen, wenn Gott dir eine Last auflegt, ein Bild steht und da kannst du es schütteln und kannst machen, was du willst. Dieses Bild geht nicht weg. Es ist vom Heiligen Geist. Bete, bis die Zeit vorüber ist. Bis diese Last, dieser Druck, diese Empfehlung vorbei ist. Dieser Befehl vorbei ist. Bete und dann bist du entlastet. Und die haben auch geschrieben und die fragen sogar nach, die hat nicht einmal meine Adresse mehr. Und du musst auch die Adresse gar nicht haben. Der Heilige Geist hat die Adresse. Der Heilige Geist weiß, wo du tief unten bist im Loch und nicht mehr aus der Höhle raustraust. Und deshalb, lass dich vom Heiligen Geist empfehlen, für wen soll ich bitten. Die Bitten habt ihr von ihm, steht in der Heiligen Schrift. So, wer wichtig ist, der Heilige Geist muss dir empfehlen, den sollst du aufnehmen. Und manche haben, und wissen sogar Engel beherbergt. Weißt du, du sollst nicht Hinz und Kunz und Müller und Meier aufnehmen, jeden Deppen, der da vorbeiläuft und sagt, komm zu mir, du kannst bei mir Gast werden. Vergiss es. Du nimmst so viel Dummköpfe auf und so viel Schmarotzer nimmst du auf. Du solltest dir vom Heiligen Geist zeigen. Den ladest ein. Diese Witwe in Sarepta wusste ganz genau, der Prophet kommt. Und hat Holz gesammelt. Deshalb hat sie auch gehorcht. Und so weiter. Und hat aufgenommen und hat auch den Segen eines Propheten bekommen. Du musst dir von Gott zeigen lassen, wer zu dir, wen Gott jetzt gefügt hat und geführt hat. Auf den sollst du achten, den sollst du hören. Hast du die Empfehlung von oben für deine Situation, für dein Problem? Heilung. Alles hat einen Zweck. Weißt du, wenn Gott etwas gibt, wenn Gott etwas tut, hat er immer, verfolgt ein Ziel. Er möchte alles zur Ehre und zur Verherrlichung seines Namens. Jeremia 9, Vers 22 und 23. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit. Der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass er weiß, ich, der Herr, bin es, der auf der Erde Gnade, Recht und Gerechtigkeit schafft. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, Jeremia 9, 22 und 23. Herr, du bist es. Und wenn wir uns rühmen, wir rühmen uns dem Herrn. Und sonst nichts. Wenn Gott in deinem Leben geehrt wird, gepriesen wird, gelobt wird, wenn er in deinem Leben zu seinem Recht kommt, verherrlicht wird, dann wird, da ist auch die Heilung dazu da. Die Heilung ist nicht dazu da. Und du brauchst keine Gesundheit. Und du verdienst auch keine Gesundheit, wenn es nicht zur Ehre Gottes ist. Alles zu seiner Ehre. Heilung zu seiner Ehre. Befreiung zu seiner Ehre. Sieg zu seiner Ehre. Fortschritt, Erfolg zu seiner Ehre. Weißt du, und selbst wenn du jetzt um Finanzen bittest, ich habe aufgehört, um Finanzen zu beten, lieber Gott, gib mir Geld, ich brauche jetzt so und so viel Geld. Gott wird mir keinen Cent geben. Aber wenn ich sage, Gott, ich brauche Geld, damit ich dein Reich bauen kann. Ich brauche Geld, damit ich deine Arme unterstützen kann. Ich brauche Geld, oh Gott, und zwar sehr viel Geld, damit ich das Evangelium bis an den Enden der Erde tragen kann. Ich brauche Haufen Geld, ich brauche 1 Million und Gott, gib mir diese Million. Und ich sage dir, wenn du für die Ehre Gottes, für das Werk Gottes, für die Sache Gottes brauchst, du wirst es geben. Wenn ich sage, bitte gib mir, Geschwister, ich kann kein Brot kaufen, kann kein Wasser mehr kaufen, kann meine Heizung nicht mehr bezahlen. Wenn ich für mich bettele, ich verdiene keinen Cent, aber zu seiner Ehre. Herr, damit ich dein Reich bauen kann, damit ich noch besser die Sache Gottes vorantreiben kann, noch schneller vorwärts bringen kann, noch mehr Menschen erreichen kann, noch Tausende in das Reich Gottes bringen kann. Wenn ich das, dafür habe ich ein Recht zu bitten und werde ich auch empfangen und es wird mir auch gegeben werden. Zur Ehre Gottes. Und deshalb, du solltest deine Gebete so formulieren, so umbauen, egal ob Heilung, Befreiung, Gesundheit, Gnade, egal was es ist, so umbauen, dass es um Gott geht. Und du lebst von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Das ist ein Trick. Den Trick musst du lernen. Und wenn du diesen Trick gelernt hast, hast du sehr viel gelernt. Gesundheit zur Ehre Gottes. Preist Gott an eurem Leibe. 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr gehört nicht euch selbst, heißt es hier. Denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht Gott an eurem Leib. Verherrliche Gott an deinem Leib. Mit deinem Körper, mit deinem Dasein. Mit dem, was du bist. Dein Körper soll ein Instrument sein. Zur Verherrlichung Gottes. Wir sind zur Verherrlichung Gottes da. Krankheit ist ein Dieb. Muss ich euch sagen, Krankheit ist ein Dieb, raubt uns so viel Zeit, so viel Geld, kostet Haufen Geld, hindert mich, blockiert mich, ich kann das nicht tun, ich bin behindert für alles Mögliche. Krankheit ist ein Dieb und ein Räuber. Krankheit soll nicht verherrlicht werden. Krankheit verherrlicht Gott nicht, Krankheit verherrlicht den Teufel. Aber wir wollen gesund werden und ich möchte gesund werden, damit ich Traktate verteilen kann. Ich möchte gesund werden, damit ich in den Gottesdienst gehen kann. Ich möchte gesund werden, damit ich Menschen ein Zeugnis bin und sage, guck mal, das hat Gott durch ihn gemacht oder für ihn gemacht. Und was Gott für ihn konnte, kann er auch für mich. Und so weiter, dass Menschen ein Beispiel an mir bekommen, was der Herr vermag. In meinem Leib soll Gott verherrlicht werden. Die Menschen sollen von Gott begeistert werden. Und wenn ich dazu da bin, dann soll meine Gesundheit dazu dienen. Ansonsten kann ich genauso krank sein und es schadet gar nicht, dann komme ich schnell in den Himmel. Und dann mache ich dort weiter. Heilung für zur Verherrlichung Gottes. Weißt du jetzt deine Bestimmung, warum wir da sind? Warum wir zusammen für Kranke beten? Herr, damit er dich noch besser loben und besser preisen kann. Du bist zu einem ganz bestimmten Zweck hier. Zur Verherrlichung Gottes. Du wirst gesegnet für einen ganz bestimmten Zweck. Ich gebe dir das Öl nicht nur, dass du da bessere Suppe kochen kannst, sondern ich gebe dir das Öl, damit du Kranke salbst und damit Menschen geheilt, Menschen gedient wird, damit Menschen geholfen wird und damit die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, damit der Lohn von Golgatha vermehrt und vergrößert wird. Nur deswegen. Ansonsten kannst du beim Aldi viel günstiger das Öl kaufen. Du brauchst es nicht. Nur damit du ein bisschen punchen kannst, vergiss es. Nein, zur Verherrlichung Gottes. Auch hier, diese Gebete haben hier nichts zu suchen, wenn sie nur, damit du dich besser profilieren kannst. Oder damit es dir besser geht. Da kam doch eine Frau zu mir mal. Unser Bruder betet, dass mein Mann sich bekehrt. Frauen wollen, dass ihre Männer sich bekehren. Und so weiter. Und dann frage ich her, sag mal, warum soll sich dein Mann bekehren? Der schlägt mich. War so eine Zigeuner-Ehe. Der schlägt mich. Und da soll ich sie bekehren, damit du weniger Prügel bekommst? Ja, der schlägt mich. Ich sage, nee, für das kann ich nicht beten. Ich kann nur beten, dass sich dein Mann bekehrt, damit er in den Himmel kommt und seine Seele gerettet wird. Dafür kann ich beten. Aber nicht, dass du, vielleicht verdienst du die Prügel. Wer weiß das? Vielleicht brauchst du das. Vielleicht musst du es haben. Vielleicht bist du so gehässig und so gemein und vielleicht hörst du nichts anderes als nur der Trachtbrüder. Nein, sagt ihr Bruder, tu das. Ja, ich sehe ein. Also weißt du, wenn er gerettet ist, wenn er heilig wird, wenn er gottgefällig ist, dann wird es bei mir auch besser werden. Also genau so ist es. Genau so ist es. Ich habe in Süddeutschland mal gepredigt, dann kommt ein Bauer zu mir und sagt, Bruder, mach du das, seitdem ich Christ geworden bin, sogar die Kühe im Stall haben es gemerkt. Wenn ich reinkomme, dann komme mit Lobgesang, mit Lieder und ich preise Gott. Und vorher habe ich die einfach geschlagen und gesagt, die Rindviecher da und sie geflucht und so weiter. Was können sie dafür, dass sie Rindviecher sind? Sie haben ja auch das nichts verbrochen, dass sie da Rindviecher sind. Und dann habe ich sogar meine Kühe gesegnet. Und du wirst nicht glauben, ich bete, seit wenn meine Kuh krank wird, bevor ich dann Tierarzt hole, segne ich und lege die Hände. Habe ich das einfach bei euch gelernt. Bei Menschen traue ich mir das nicht. Aber mit Kühe, die tun mir nichts. Und das sind meine Kühe. Ich kann mit meinen Kühe machen, was ich will und ich segne meine Kühe und bete für meine Kühe. Sogar meine Kühe im Stall merken, dass ich mich bekehrt habe. Bekehrung ist, damit sogar deine Umgebung merkt, da ist Gott gegenwärtig. Die Gegenwart Gottes muss durch uns repräsentiert werden. Das ist der Sinn der Bekehrung, warum wir gerettet worden sind. Weißt du den Sinn deiner Bekehrung, warum du da bist? Wir sind Eigentum Gottes, ganz schnell. Wir sind als Überwinder dazu da in dieser Welt. Und Gott gibt uns eine neue Identität, damit wir ganz neue Wesen sind, ganz neue Arten sind, damit wir Gott hier auf dieser Erde verkörpern. Und wenn ich Gott verkörpere hier auf dieser Erde, dann habe ich diese Identität in Christus, Römer 6, Vers 6 bis 11. Da heißt es, dass wir begraben sind und auferstanden sind zu einem neuen Leben in Christus, so über die Taufe. Wenn wir das erleben, dass unser Leben sich verändert hat, dann merkt unsere Umgebung ganz schnell, mit uns ist was passiert. Wir sind am Kreuz gestorben, wir sind mit Christus begraben und wir stehen mit Christus auf, dann hört das ganze religiöse Getue auf, das fromme Spielchen, jetzt bin ich ein Kind Gottes und ich benehme mich wie ein Kind Gottes. Das ist, plötzlich lebe ich ein ganz anderes Leben, in einer ganz anderen Wirklichkeit. Mit ganz anderen Beziehungen, meine Beziehung, ich liebe Gott. Und wenn ich Gott liebe, kann ich an meinem Nächsten nicht mehr gleichgültig vorbeigehen, wenn ich Gott liebe. Aber solange ich Gott nicht liebe, kannst du die ganze Bergpredigt in- und auswendig lernen, funktioniert's nicht. Da funktioniert die ganze Nächstenliebe, ist alles nur Humbug, nur Selbsttäuschung. Da strengst du dich an wie die Pharisäer, du schaffst es nicht. Aber wenn du Gott liebst, sprudelt es nur einfach. Nächstenliebe ist nichts anderes wie Überfluss der Gottesliebe. Du bist so voll, dass du sagst, ach komm, vergib, also ich trage doch das ganze Zeug, die ganzen Schmutz, den ganzen Sündendreck, die ganze Belastung. Nehmt, Vater, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Geht hin und gehabt euch wohl. Weil du hast so viel Vergebung. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel, der gibt auch viel, der dient auch viel. Du plus Gott. Ganz schnell noch. Du plus Gott. Dann bist du was Besonderes. Du plus Gott. Du und Gottes Heiligkeit. Du und Gottes Gerechtigkeit. Du und Gottes Leben. Du und Gottes Wort. Du und Gottes Geist. Du und Jesus. Du und Gottes Herrlichkeit. Du und Gottes Kraft. Du und, was jetzt noch alles ist. Und dann bist du was Besonderes. Du plus Gott. Ganz einfach. Du plus Gott. Dann bist du wertvoll. Da steigt dein Leben in der Wertskala. Da bist du plötzlich wertvoll in seinen Augen. Du plus Gott. Du plus Gott. Dann bist du nicht mehr Knecht, dann bist du Sohn Gottes. Du stehst auf einer neuen Ebene. Dein Leben hat eine andere Bestimmung. Eine ewige Bestimmung. Das ganze Leben ändert sich plötzlich. Sieht ganz anders aus. Du lebst plötzlich nach einem ganz anderen Plan. Nach ganz anderer Struktur. Plötzlich bist du mit dem Plan Gottes, mit dem Urplan Gottes einverstanden. Genau das ist, was ich gewollt habe. Genau das wollte ich schon immer sein. Plötzlich dieser Urplan Gottes greift. Plötzlich läuft dir deine Bestimmung dir sogar noch nach. Kannst gar nicht so schnell alles verwirklichen, was du verwirklichen möchtest. Und du plus Gott bist ein neues Produkt des Lebens. Du plus Gott bist ein neues Produkt, ein neues Wesen. Du plus Gott bist Ebenbild Gottes wieder. Bist das, was Gott von dir immer wollte. Wozu du geschaffen worden bist, wozu du da bist. Du bist Gottes Eigentum plötzlich. Plötzlich stehst du im Buch des Lebens. plötzlich bist du bei Gott ganz groß angeschrieben. Und Jesus sagt, freut euch nicht, dass ihr euch die Dämonen untertan sind. Weißt du, Vollmacht ist was Schönes und Großartiges. Wenn Kranke gesund werden, wenn Tote auferstehen. Totenauferweckung ist nichts Besonderes, Leute. Lasst euch da nichts vormachen und dergleichen. Ist gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass ich bei Gott gut angeschrieben bin. Ich plus Gott. Halleluja. Das ist es. Das ist, wozu wir da sind. Und dann hat dein Leben Zukunft. Dann hat dein Leben Hoffnung. Dann hat dein Leben Inhalt. Und dann wird dieser Körper mit Gott erfüllt. Dann wird unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes. Du plus Gott. Und wenn ich Gott meine, meine ich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich meine nie Jesus allein, ich meine nie Gott Vater allein und ich meine auch nie den Heiligen Geist allein. Ich meine die ganze Fülle Gott der Gottheit. Du plus Gott. Lass uns aufstehen. Und dann weißt du, wozu du da bist. Du bist da, um von Gott erfüllt zu werden. Du bist da, nicht deinen Bauch mit Schweinefraß zu füttern. Du bist da mit du bist da, mit Gottes Herrlichkeit dein Leben zu füllen. Vater, ich danke dir, dass du heute Abend unser Leben ergreifst. Oh, dass du unser Leben erfüllst mit deiner Herrlichkeit. Und du sagst, trinket, schöpfet, nehmet, esset. Das ist mein Leib. Herr, wir möchten dich in uns aufnehmen. Wir möchten den Heiligen Geist in uns aufnehmen. Empfangt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird nicht mehr neu ausgegossen. Er ist ausgegossen worden vor 2000 Jahren. Aber jetzt heißt, empfange den Heiligen Geist. Empfange die Kraft Gottes. Empfange den Segen Gottes. Empfange die Herrlichkeit Gottes. Empfange all das, was Gott bereitgestellt hat. Oh, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir den Segen Gottes empfangen dürfen. Und damit wir die Zeit noch auskaufen können, wir wollen zusammen einfach sprechen. Du kannst in deinen Worten sprechen, aber ich möchte Mut machen heute Abend. Ich möchte Mut machen. Du plus Gott. Öffne dich für Gott. Öffne dich für Gott und sag, lieber Vater, ich komme nach Hause und ich falle in deine Arme wie dieser verlorene Sohn. Und ich sag, Vater, und du bist mein Vater heute Abend. Gott, du bist mein Erlöser. Und du meinst gut mit mir. Und ich vergesse alles, was hinter mir liegt. Und du sollst das Zentrum und die Mitte meines Lebens sein. Mein Alles sollst du sein. Halleluja. Überleg einmal, was du dir da gesagt hast. Mein Alles sollst du sein. Mein Alles. Wir sind Stroh. Wenn ich hier diesen Stroh sehe, das ist nur Stroh. Aber in diesem Stroh waren mal Körner drin. War mal Weizen drin, Getreide drin. So, wir sind Stroh. Aber Gott in uns ist Korn. Ist Inhalt, ist Leben, ist Fülle, ist Herrlichkeit. Gott in uns. Halleluja. Alles ist Stroh. Und alles, was wir in dieser Welt schaffen, was wir schaffen, ist Stroh. Aber Gott, was Gott uns schenkt, ist Korn, ist Leben, ist Inhalt, ist Substanz. Oh, Glory, Halleluja. Ich bete dich an, empfange die Kraft Gottes. Lass die Kraft Gottes an dir wirken, jetzt. Praise God. Der Weinstock, wir lassen dieses Bild noch da, das gefällt mir. Weinstock und Rebe. Die Rebe ohne Weinstock ist nichts und der Weinstock ohne Rebe ist was. Du ohne Jesus bist nichts und Jesus ohne dich ist nichts. Wir brauchen einander. Ich brauche Jesus und Jesus braucht mich. Und nur so sind wir produktiv. Nur so werden wir reife Früchte. Bleibet in mir und ich in euch, sagt Jesus, so werdet ihr viel Frucht bringen. Und die Frucht wird bleiben. Und dann, wenn diese Frucht gebracht worden ist, Geschwister, dann heißt es in Johannesevangelium 15, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden, auf dass eure Freude vollkommen werde. Ich in euch und ihr in mir. Zusammen. Gott ist machtlos ohne dich, und du bist machtlos ohne Gott. Es klingt komisch, aber so ist es. So ist es. Mein lieber Heiland, ich möchte mit dir verwachsen sein, von dir verwoben sein, von dir verschmelzt sein, mit dir vereinigt sein. Vater, ich möchte eins mit dir werden. Ich plus Gott. Und dann geht die Rechnung auf. Ich plus Gott, sonst sind wir lauter Nullen. Und mit Nullen kann man nicht rechnen. Null ist ja so eine magische Zahl. Kann niemand was anfangen, aber du plus Gott. Ich plus Gott. Wir plus Gott. Halleluja. Oh, dann werden wir eine neue Größe. Dann beginnen wir ein Leben zu führen in neuen Dimensionen. Vater, ich danke dir. Amen. Was können wir singen? Herr, ich will dich preisen. Herr, ich will dich anbeten. Herr, ich will dich rühmen. Halleluja. Du hast die Tore weit aufgemacht, dein Herz ist offen und der Herr will kommen in dein Leben. Danke, Jesus. Antwort. Sag Gott, ich bin zu deiner Ehre da, zu deiner Verherrlichung. Mit meinem Leben will ich dich preisen. Mit meinem Alltag, mit meinen Taten, Werken, mit meinen Gaben und Talenten. Zeig mir, Gott, wie kann ich dich besser verherrlichen? Wie kann ich deine Aufmerksamkeit erregen, oh Vater? Wie kann ich dir besser gefallen? Bitte, Gott, er wird es dir zeigen. Vielleicht in der Stille, vielleicht in der Lautstärke, vielleicht mit Tanz, vielleicht mit Gesang, vielleicht mit Schweigen. Wie kannst du Gott besser gefallen und ihm besser dienen? Frag ihn selbst. Er wird es dir sagen. Frag ihn selbst. Bitte, und es wird dir gegeben. Suche, und du wirst es finden. Klopfe an, und es wird dir aufgetan werden, spricht der Herr. Es wird dir aufgetan werden. Türen werden sich dir öffnen, wenn du ihn darum bittest. Gott wird dich tiefer und auf einer anderen Höhe, in eine neue Dimension hineinführen, wenn du ihn darum bittest. Er wird dich weiterführen. Du wirst nicht stehen bleiben. Der Pastor kann dich nicht weiterführen. Die Gemeinde kann dich nicht weiterführen. Aber der Heilige Geist kann dich weiterführen. Halleluja. Und der Heilige Geist will dir vorangehen. Und lieber Vater, wir singen auch schon den Gottesdienst für morgen. Denn du willst uns vorangehen. Und du willst Türen aufschließen und öffnen, die vielleicht heute verschlossen sind. Wenn Gott mit uns geht, gibt es für uns keine verschlossenen Türen. Wenn Gott mit uns ist, gibt es kein Unmöglich. Wenn Gott mit uns ist, wer und was kann uns trennen von der Liebe Gottes? Wenn Gott mit uns ist und mit uns geht und mit uns zur Seite steht, wer und was könnte uns verletzen? Wer und was könnte uns schaden irgendwie? Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir uns selbst jetzt heute Abend, wenn wir nach Hause gehen, bewusst unter deine Gegenwart stellen und deine Salbung und deinem Schutz unter deinen Fittichen stellen dürfen und können. Du gehst mit uns, Herr Jesus. Halleluja. Wir beten dich jetzt an und preisen dich. Und Herr, wenn wir nach Hause gehen, wir gehen nur nach Hause, um zu deinem Lob und zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung, um morgen dir besser dienen zu können, um dich größer zu machen und herrlicher zu machen und dich noch mehr zu lieben. Preis Gott. Halleluja, wir sind dazu da, um dich zu lieben. Und Gott fragt dich heute Abend, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Gott will von dir geliebt werden. Er will nicht irgendwelche Taten von dir, er will deine Liebe haben. Liebst du mich? Gib ihm die Antwort heute auf dem Nachhauseweg. Heute Nacht auf deinem Bettlager. Hast du ihn lieb? Gott segne euch, Gott schütze euch und der Herr sei mit euch. Amen.